From the conference center, aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie an diesem schönen Ostermorgen willkommen zur Sonntagvormittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar, dass wir uns mit Ihnen versammeln dürfen, um des Sühnopfers und der Auferstehung unseres Heilands, Jesus Christus, zu gedenken. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Unser Segen sei mit Ihnen. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg, mit Clay Christiansen und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung eröffnet mit dem Lied Frohlockt, der Herr regiert, und singt nun das Lied He is Risen. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Linda S. Reeves, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Und danach singt der Chor das Lied Consider the Lilies.
Thank you. Unser lieber Vater im Himmel, wie sehr wir dich lieben, lieber Vater. Wie dankbar sind wir, dass wir heute zusammen sein dürfen an diesem wundervollen Ostermorgen, um unseren Erlöser zu gedenken. Bitte segne uns, Vater, dass wir in der Lage sind, zu verstehen und zu erkennen, alles, was Christus für uns getan hat, für uns individuell. Wir sind dankbar, dass wir von einem Propheten geführt werden, Thomas S. Monson, und bei anderen Führern. Wir bitten dich, sie zu segnen. Bitte segne alle, die an diesem Tag an der Konferenz teilnehmen, und segne jeden von uns, dass wir in unserem Herzen fühlen werden, das, was wir wissen müssen und das, was wir fühlen sollen, was uns hilft, gerade zu gehen und uns an dich und deinen Sohn zu binden. Wir sind so dankbar für die Segnung von Bündnissen und Tempel. Wir sagen dir nochmals Danke für deinen Sohn, und wir sagen das in seinem Namen, Jesus Christus. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Vielen Dank für diese schöne Musik. Wir freuen uns nun, von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach ihm spricht Schwester Rosemary M. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung. Im Anschluss hören wir von Elder José A. Teixeira von den 70ern. Präsident Monson. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin sehr dankbar, heute an diesem schönen Ostermorgen bei Ihnen zu sein, wenn sich unsere Gedanken dem Erretter der Welt zuwenden. Ich grüße jeden von Ihnen herzlich und bete darum, dass der Vater im Himmel mich inspirieren wird. Bei dieser Konferenz ist es nun 7 Jahre her, dass ich als Präsident der Kirche bestätigt wurde. In diesen Jahren war viel zu tun, und neben vielen Herausforderungen gab es auch unzählige Segnungen. Eine davon, die ich immer besonders genieße und die besonders heilig ist, ist, wenn ich einen Tempel weihen oder erneut weihen darf. Zuletzt habe ich im vergangenen November den schönen neuen Phoenix, Arizona Tempel geweiht. Präsident Dieter F. Uchtdorf, Elder Dallin A. Jokes, Elder Richard J. Mainz, Elder Lynn G. Robbins und Elder Kent F. Richards haben mich begleitet. Am Vorabend der Weihung haben mehr als 4000 Jugendliche unserer Kirche aus dem Tempeldistrikt ein wunderbares Kulturprogramm aufgeführt. Am nächsten Tag wurde der Tempel in 3 heiligen, inspirierenden Sessionen geweiht. Am Tempelbau erkennt man sehr deutlich, dass die Kirche wächst. Zurzeit betreibt die Kirche weltweit 144 Tempel. 5 Tempel werden im Moment renoviert und 13 weitere befinden sich im Bau. Zusätzlich laufen die Vorbereitungen für den Bau von 13 Tempeln, die bereits angekündigt wurden. Für dieses Jahr ist vorgesehen, 2 Tempel erneut zu weihen und 5 neue Tempel zu weihen, deren Fertigstellung geplant ist. In den letzten 2 Jahren haben wir unsere Bemühungen darauf konzentriert, bereits angekündigte Tempel fertigzustellen und haben Pläne für zusätzliche Tempel zurückgestellt. Heute Morgen freue ich mich jedoch sehr, 3 neue Tempel anzukündigen, die an den folgenden Standorten entstehen werden: Abidjan in der Elfenbeinküste, Port-au-Prince in Haiti sowie Bangkok in Thailand. Herrliche Segnungen erwarten unsere treuen Mitglieder in diesen Gegenden und in der Tat überall in der Welt, wo sich ein Tempel befindet. Wir denken weiter darüber nach, wo zusätzliche Tempel benötigt werden und suchen nach geeigneten Standorten, denn wir möchten, dass so viele Mitglieder wie möglich in den Tempel gehen können, ohne dass ihre Zeit und Mittel zu stark beansprucht werden. Wie auch in der Vergangenheit werden wir Ihnen unsere Entscheidung mitteilen. Wenn ich an Tempel denke, kommen mir die vielen Segnungen in den Sinn, die wir dort empfangen. Wenn wir durch die Tür des Tempels eintreten, lassen wir die Ablenkung und den Trubel der Welt zurück. An dieser heiligen Zufluchtsstätte begegnen uns Schönheit und Ordnung. Unsere Seele kommt zur Ruhe und unsere Sorgen sind für kurze Zeit von uns genommen. Wenn wir in den Tempel gehen, können wir eine Stufe der Geistigkeit erreichen und ein Gefühl des Friedens empfinden, das alle anderen Gefühle übersteigt, die dem Menschen ins Herz kommen können. Wir begreifen die wahre Bedeutung der Worte, die der Heiland sprach: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Jeder Mensch kann von diesem Frieden erfüllt sein.
jeder, der sich Sorgen macht, jeder, der trauert, jeder, der verwirrt ist, jeder, der sich nach Hilfe sehnt. Ich habe vor kurzem aus erster Hand von einem jungen Mann erfahren, der in den Tempel ging, um den Herrn um Hilfe zu bitten. Viele Monate zuvor hatte er eine Berufung auf Mission nach Südamerika erhalten. Die Ausstellung seines Visums verzögerte sich jedoch so sehr, dass er einer Mission in den USA neu zugewiesen wurde. Obwohl er enttäuscht war, dass er nicht in seinem ursprünglich vorgesehenen Missionsgebiet tätig sein konnte, arbeitete er hart in seinem neuen Gebiet. Er war entschlossen, sein Bestes zu geben. Einige negative Erfahrungen mit Missionaren, die mehr daran interessiert zu sein schienen, Spaß zu haben, als das Evangelium zu verkünden, entmutigten ihn jedoch. Wenige Monate darauf wurde dieser junge Mann schwer krank. Die Krankheit lähmte Teile seines Körpers und so wurde er zur Behandlung nach Hause geschickt. Einige Monate später war der junge Mann vollständig geheilt. Die Lähmung war verschwunden. Ihm wurde mitgeteilt, dass er wieder als Missionar tätig werden könne. Für diesen Segen hatte er täglich gebetet. Das einzig Enttäuschende war, dass er wieder in dieselbe Mission zurückkehren sollte, in der er vorher gewesen war und wo er den Eindruck gehabt hatte, dass manche Missionare sich nicht angemessen verhielten und nicht die richtige Einstellung hatten. Er war in den Tempel gekommen, um Zuspruch und die Bestätigung zu erhalten, dass seine Mission eine gute Erfahrung werden würde. Auch seine Eltern hatten dafür gebetet, dass ihm dieser Tempelbesuch helfen würde. Als der junge Mann nach der Session den celestialen Saal betrat, setzte er sich hin und begann, den Vater im Himmel im Gebet um Führung zu bitten. Kurze Zeit darauf betrat ein weiterer junger Mann namens Landon den celestialen Saal. Als er in den Raum kam, fiel sein Blick sofort auf den jungen Mann, der dort mit geschlossenen Augen saß und offensichtlich betete. Landon bekam die unmissverständliche Eingebung, dass er mit dem jungen Mann sprechen solle. Er wollte ihn jedoch nicht unterbrechen, und so wartete er. Nachdem einige Minuten vergangen waren und der junge Mann immer noch betete, erkannte Landon, dass er nicht länger warten konnte. Er ging auf den jungen Mann zu und fasste ihn leicht an die Schulter. Der junge Mann öffnete die Augen. Er war überrascht, dass er gestört worden war. Landon sagte leise, ich hatte das Gefühl, dass ich mit dir reden soll. Allerdings weiß ich nicht, warum. Während sie miteinander redeten, schüttete der junge Mann Landon sein Herz aus. Er erzählte ihm von seiner Situation und endete mit dem Wunsch, im Hinblick auf seine Mission Zuspruch und Ermunterung zu erhalten. Landon war erst ein Jahr zuvor von seiner Mission zurückgekehrt, die erfolgreich verlaufen war. Er berichtete von seinen Erlebnissen, von den Herausforderungen und Problemen und davon, wie er den Herrn um Hilfe gebeten hatte und wie er gesegnet worden war. Seine Worte waren tröstlich und beruhigend und seine Begeisterung für seine Mission war ansteckend. Die Ängste des jungen Mannes ebbten schließlich ab und er empfand Frieden. Tiefe Dankbarkeit erfüllte ihn, als ihm bewusst wurde, dass sein Gebet erhört worden war. Die beiden jungen Männer beteten noch gemeinsam. Dann machte sich Landon bereit zu gehen, froh, dass er der Eingebung gefolgt war. Als er aufstand, fragte der junge Mann Landon, wo warst du eigentlich auf Mission? Bis dahin hatte keiner der beiden den Namen der Mission erwähnt, in der er gewesen war. Als Landon den Namen seiner Mission nannte, traten dem jungen Mann Tränen in die Augen. Landon war in genau derselben Mission gewesen, in die der junge Mann zurückkehren sollte. Landon schrieb mir vor kurzem in einem Brief, was der junge Mann ihm zum Abschied sagte. Ich habe daran geglaubt, dass der Vater im Himmel mich segnen würde, aber ich hätte nie gedacht, dass er mir jemanden aus meiner eigenen Mission schicken würde. Jetzt weiß ich, dass alles gut werden wird. Das demütige und aufrichtige Gebet eines jungen Mannes wurde vernommen und erhört. Meine Brüder und Schwestern, es wird in unserem Leben Versuchungen, Prüfungen und Herausforderungen geben. Wenn wir in den Tempel gehen und an die Bündnisse denken, die wir dort schließen, sind wir besser dazu imstande, diese Versuchungen zu überwinden und unsere Prüfung zu ertragen. Im Tempel können wir Frieden finden. Die Segnungen des Tempels sind von unschätzbarem Wert. Eine davon, für die ich jeden Tag meines Lebens dankbar bin, ist, dass meine geliebte Frau Frances und ich an einem heiligen Altar niederknien und Bündnisse eingehen durften, die uns für alle Ewigkeit aneinander binden. Keine Segnung ist mir kostbarer als der Frieden und der Trost, die ich aus dem Wissen ziehe, dass wir wieder zusammen sein werden. Möge uns der himmlische Vater segnen, dass wir gern im Tempel dienen, dass wir seine Gebote halten und dass wir stets darauf bedacht sind, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus nachzufolgen. Ich bezeuge, dass er unser Erlöser ist. Er ist der Sohn Gottes. Er stieg an jenem ersten Ostermorgen aus dem Grab und brachte damit allen Kindern Gottes die Gabe des immerwährenden Lebens. Mögen wir im Gebet für sein großes und wunderbares Geschenk an uns danken, während wir heute an diesem schönen Tag dieses bedeutsamen Ereignisses gedenken. Darum bitte ich demütig in seinem heiligen Namen. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Präsident Monson, an diesem Ostermorgen sind wir so dankbar, die Stimme unseres lebenden Propheten hören zu dürfen. Wir schätzen Ihre Worte wie auch Ihren Rat. Finden Sie an der Reise Gefallen und die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. In diesem Jahr lassen die Kinder der Primarvereinigung andere an ihrer Freude und dem hellen Licht ihres Glaubens an Jesus Christus teilhaben, wenn sie das Lied »Ich weiß, dass mein Heiland mich liebt« singen. Sie singen wahre Worte »Ich weiß, er lebt«, »Mein Herz gebe ich ihm gern«. So wie die PV-Kinder kann jeder von uns seinen Glauben an Jesus Christus auf seiner eigenen Reise stärken und Freude finden. Vor kurzem lauschte ich in der Frauenverhilfsvereinigung einer jungen Mutter, die etwas aus ihrer Bekehrungsgeschichte erzählte. Sie war in der Kirche aufgewachsen und ihre Eltern hatten sie das Evangelium gelehrt. Sie ging zur PV, zu den jungen Damen und zum Seminar. Ihr gefiel es zu lernen und neue Wahrheiten zu entdecken. Sie war ständig bestrebt, Antwort auf die Frage, warum, zu erlangen. Ada Russell M. Nelson hat einmal gesagt, der Herr kann nur denjenigen etwas lehren, der fragt. Und diese junge Frau war belehrbar. Nach der Schule besuchte sie eine Universität, wurde im Tempel an einen zurückgekehrten Missionar gesiegelt und bekam entzückende Kinder. Wissbegierig stellte die junge Mutter weiterhin viele Fragen. Aber je kniffliger die Fragen wurden, umso kniffliger wurde es auch mit der Antwort. Manchmal gab es keine Antwort, zumindest keine, die sie mit Frieden erfüllte. Auf ihrer Suche nach Antwort kamen schließlich immer mehr Fragen auf und sie begann, die eigentliche Grundlage ihres Glaubens in Frage zu stellen. In dieser verwirrenden Zeit sagten einige, die ihr nahestanden, stütz dich einfach auf meinen Glauben. Doch sie dachte bei sich, das kann ich nicht, ihr versteht mich alle nicht, erschlagt euch ja nicht mit meinen Fragen herum. Die junge Frau erklärte, ich wollte denen gegenüber, die keine Zweifel hatten, nett und freundlich sein, wenn sie es auch mir gegenüber waren. Und viele verhielten sich auch so. Weiter sagte sie, meine Eltern wussten, was in mir vorging. Sie ließen mir den benötigten Freiraum. Sie zeigten mir ihre Liebe, während ich versuchte, meine Probleme selbst zu lösen. Auch der Bischof dieser jungen Mutter kam oft mit ihr zusammen und bekräftigte sein Vertrauen in sie. Die Mitglieder der Gemeinde erwiesen ihr ebenfalls Liebe und somit fühlte sie sich ihnen zugehörig. Man musste in der Gemeinde kein Sonntagsgesicht aufsetzen. Dort wurde man getragen und genährt. Es war interessant, erinnert sich die junge Frau. In dieser Zeit fühlte ich mich mit meinen Großeltern sehr verbunden, die bereits verstorben waren. Sie stützten und drängten, mich weiterzumachen. Ich konnte spüren, dass sie zu mir sagten, konzentriere dich auf das, was du schon weißt. Trotz all dieser vielen Stützen wurde die junge Mutter weniger aktiv. Sie erklärte, ich habe mich nicht von der Kirche entfernt, weil es ein Fehlverhalten meinerseits gab, geistige Gleichgültigkeit, Ausreden, die Gebote nicht zu halten oder weil ich nach einem schnellen Ausweg suchte. Ich brauchte einfach unbedingt Antwort auf die Frage, was glaube ich wirklich? In dieser Zeit las er ein Buch mit Schriftstücken von Mutter Teresa, die ähnliche Gefühle beschrieb. In einem Brief aus dem Jahr 1953 schrieb Mutter Teresa, bitte betet besonders für mich, auf dass ich Gottes Werk nicht zunichte mache und dass der Herr sich mir offenbaren möge, denn in mir ist eine so furchtbare Finsternis, als sei alles tot. So ist es bereits mal weniger, seit ich das Werk begonnen habe. Bittet unseren Herrn, er möge mir Mut geben. Erzbischof Perrier antwortete ihr darauf, Gott führt dich, gute Mutter. Du bist nicht so sehr im Finstern, wie du meinst. Der Weg, dem wir folgen, mag uns nicht immer gleich klar erscheinen. Bete um Licht. Triff keine Entscheidung voreilig. Hör zu, was andere zu sagen haben. Wäge ihre Gründe ab. Du wirst immer etwas finden, was dir helfen wird. Geführt durch den Glauben, das Gebet und den Verstand, immer mit dem richtigen Vorsatz, hast du alles, was du brauchst. Meine Freundin sagte sich, wenn Mutter Teresa ihre Religion trotz aller offenen Fragen und ohne alles klar zu sehen leben konnte, dann konnte sie es vielleicht auch. Sie konnte einfach einen Schritt im Glauben vorwärts gehen und dann den nächsten. Sie konnte sich auf die Wahrheiten konzentrieren, an die sie bereits glaubte, und Herz und Sinn davon erfüllen lassen. Zurückblickend sagte sie, mein Zeugnis war nur noch ein Häufchen Asche. Alles war niedergebrannt. Nur Jesus Christus war noch übrig. Sie fuhr fort. Doch er lässt uns ja nicht allein, wenn wir Fragen haben. Wenn man sich bemüht, die Gebote zu halten, steht einem die Tür weit offen. Das Beten und das Schriftstudium wurden für mich äußerst wichtig. Als ersten Schritt, um ihren Glauben wieder aufzubauen, nahm sich diese Schwester die grundlegenden Evangeliumswahrheiten vor. Sie kaufte sich ein PV-Liederbuch und fing an, sich die Liedertexte durchzulesen. Sie wuchsen ihr ans Herz. Sie betete um Glauben, damit sie sich nicht mehr so niedergedrückt fühlte. Wenn sie, so lernte sie, auf eine Aussage stieß, die Zweifel in ihr säte, dann konnte sie innehalten, sich das ganze Bild vor Augen führen und das Evangelium auf sich selbst beziehen. Sie erzählte, ich habe mich dann immer gefragt, ist dies der richtige Weg für mich und meine Familie? Manchmal habe ich mich auch gefragt, was ich für meine Kinder wünsche. Mir wurde bewusst, dass ich mir wünschte, dass sie im Tempel heiraten. Genau da kehrte der Glaube in mein Herz zurück. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, man solle sich auf jeder Suche nach Wahrheit von Demut, Glauben und dem Heiligen Geist führen lassen. Auch wenn meine Freundin noch Fragen dazu hatte, wie das Buch Mormon zustande gekommen war, konnte sie die Wahrheiten darin nicht leugnen. Sie hatte sich zunächst einmal intensiv mit dem Neuen Testament befasst, um den Erlöser besser kennenzulernen. Schließlich jedoch, berichtete sie, nahm ich immer wieder das Buch Mormon zur Hand, weil ich so ein schönes Gefühl hatte, wenn ich darin von Jesus Christus und seinem Sühnopfer las. Daraus folgerte sie, jeder muss seine eigenen geistigen Erfahrungen mit den Wahrheiten in diesem Buch machen. Und genau das widerfuhr ihr. Sie erklärte, ich las im Buch Mosia und fühlte mich ganz und gar geleitet. Glaubt an Gott. Glaubt daran, dass er ist und dass er alles erschaffen hat. Glaubt daran, dass er alle Weisheit und alle Macht hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Glaubt daran, dass der Mensch nicht alles erfasst, was der Herr erfassen kann. Zu dem Zeitpunkt etwa wurde sie als Pianistin in der Primarvereinigung berufen. Das war eine sichere Sache, erzählte sie. Ich wollte, dass meine Kinder in die PV gehen und so konnte ich dort mit ihnen zusammen sein. Und außerdem war ich noch nicht bereit, selbst zu unterrichten. Während sie ihre Berufung erfüllte, spürte sie weiterhin, wie viel den anderen Mitgliedern an ihr lag. Komm, wo auch immer du gerade stehen magst, wir holen dich da ab. Gib einfach das, was du kannst. Wenn sie die PV-Lieder spielte, dachte sie oft bei sich, das sind Wahrheiten, die ich so schätze. Ich kann immer noch Zeugnis geben. Ich sage einfach nur, wovon ich überzeugt bin und worauf ich vertraue. Vielleicht kann ich nicht eine vollkommene Erkenntnis bieten, aber es ist das, was ich bieten kann. Davon, worauf ich meinen Blick richte, erhalte ich ein stärkeres Zeugnis. Es ist doch herrlich, sich auf das Wesentliche des Evangeliums zu besinnen und Klarheit zu erlangen. Als ich an jenem Sonntagmorgen zuhörte, wie diese junge Schwester von ihrem Weg erzählte, musste ich daran denken, dass unser Erlöser der Fels ist, auf den wir alle bauen müssen. Ich dachte auch an den Rat von Elder Jeffrey R. Holland. Halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben Sie standhaft, bis Sie weitere Erkenntnis erlangen. Während Ihres Unterrichts wurde mir noch deutlicher bewusst, dass wir dann Antwort auf unsere ehrlich gemeinten Fragen erhalten, wenn wir uns aufrichtig darum bemühen und die Gebote halten. Ich wurde daran erinnert, dass unser Glaube weit über unseren begrenzten Verstand hinausgehen kann. Und wie sehr möchte ich auch wie diejenigen sein, die diese junge Mutter liebevoll gestützt haben. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat gesagt, wir sind alle Wanderer, die auf dem Weg eines Jüngers das göttliche Licht anstreben. Wir verurteilen niemanden, weil er viel oder wenig Licht hat, sondern hegen und pflegen vielmehr alles Licht, bis es strahlend hell und wahr geworden ist. Wenn die PV-Kinder das Lied »Gebet eines Kindes« singen, stellen sie die Frage, »Himmlischer Vater, bist du wirklich da? Und wenn ich bete, gibst du Antwort? Bist mir nah?« Wir mögen uns auch bisweilen fragen, »Ist der Vater im Himmel wirklich da?« Doch wie freuen wir uns dann, wie meine Freundin, wenn die Antworten uns mit sanften, schlichten Zusicherungen zuteil werden. Ich bezeuge, dass wir diese schlichten Zusicherungen erhalten, wenn der Wille des Herrn auch unser Wille wird. Ich bezeuge, dass die Wahrheit heute auf der Erde ist und dass sein Evangelium in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu finden ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, bei dieser Generalkonferenz, an der wir gemeinsam teilnehmen, vor Ihnen zu stehen. Für meine Frau, unsere Kinder und mich ist es in all den Jahren ein unvergleichlicher Segen gewesen, bei der Generalkonferenz den Worten der Weisheit, des Rates, des Trostes und der Warnung zu lauschen. In dieser besonderen Zeit des Jahres, ganz besonders an diesem Ostersonntag, muss ich einfach daran denken, wie bedeutend die Lehren des Erlösers und sein gütiges, liebevolles Vorbild in meinem Leben sind. Ein tieferes Verständnis von Jesus Christus verschafft uns größere Hoffnung für die Zukunft und mehr Zuversicht, dass wir trotz unserer Fehler unsere rechtschaffenen Ziele erreichen können. Es entfacht in uns auch einen tieferen Wunsch, unseren Mitmenschen Gutes zu tun. Der Herr hat gesagt, sucht mich mit jedem Gedanken, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Den Herrn zu suchen und seine Gegenwart zu spüren, ist eine tägliche Herausforderung und eine lohnende Aufgabe. Brüder und Schwestern, wir haben heute mehr als je zuvor hervorragende Möglichkeiten und Quellen zur Verfügung, die unser Verständnis von den Lehren Jesu Christi und von seinem Sühnopfer vertiefen können. Wenn wir diese Quellen sinnvoll einsetzen, helfen sie uns, ein fruchtbringendes, von Freude erfülltes Leben zu führen. Im Gleichnis von dem Weinstock und den Reben sagte der Herr, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Je besser wir die überragende Rolle Christi in unserem Leben verstehen, desto bewusster wird uns, was der Zweck unseres Erdenlebens ist, nämlich Freude zu haben. Diese Freude verhindert jedoch nicht, dass wir in Prüfungen und Schwierigkeiten geraten. Diese können mitunter sogar so schwer und komplex sein, dass wir vielleicht glauben, unter solchen Umständen könnten wir überhaupt nicht glücklich sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Freude, die daraus entspringt, dass man rechtschaffen lebt und in Christus verbleibt, trotz der Drangsale, die zur Sterblichkeit gehören, anhalten kann. Letztendlich führen solche Drangsale häufig dazu, dass unser Verständnis vom Sinn und Zweck unseres Daseins und vom Sühnopfer Jesu Christi bereichert, verfeinert und vertieft wird. Tatsächlich können wir eine Fülle der Freude nur durch Jesus Christus erlangen. Er sagte: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Ich glaube, wenn wir unser Verständnis vom Erlöser vertiefen, wird auch unser Wunsch verstärkt, unser Leben mit Freude zu füllen. Und wir erlangen die Gewissheit, dass wir wirklich Freude haben können. In der Folge sind wir mehr dazu befähigt, jeden Tag mit mehr Lebensfreude anzugehen und die Gebote Gottes zu befolgen, selbst in schwierigen Umständen. Lassen Sie uns nicht auf morgen verschieben, was wir heute tun können. Wir müssen jetzt zu Christus kommen. Denn wenn wir ihm glauben, werden wir arbeiten, solange es noch heute heißt. Wir sollten jeden Tag überlegen, wie wir uns mehr mit den Lehren Christi beschäftigen können. Tägliche, kleine und einfache Gesten und Handlungen führen dazu, dass wir ein tieferes Verständnis von der Bedeutung des Herrn in unserem Leben erlangen und dieses Verständnis an die heranwachsenden Generationen weitergeben können. Wenn Sie sehen, wie wir aufrichtig nach dem Evangelium leben, werden Sie ganz gewiss die Liebe des Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesus Christus spüren. Was sind also einige dieser kleinen Verhaltensweisen, die in dieser modernen Zeit unserer Seele wohltun und unser Zeugnis von Jesus Christus und seiner Mission stärken? 2014 wurden für den Fotowettbewerb von National Geographic 9.200 Bilder von Profis und Hobbyfotografen aus mehr als 150 Ländern eingeschickt. Das Gewinnerfoto zeigt eine Frau, die in einem vollen Zug mitten zwischen den anderen Fahrgästen steht. Ihr Gesicht ist von dem Licht, das ihr Handy ausstrahlt, erleuchtet. Sie vermittelt den anderen Fahrgästen eine ganz klare Botschaft. Obwohl sie körperlich anwesend ist, ist sie eigentlich gar nicht da. Mobile Daten, Smartphones und soziale Netzwerke haben die Art und Weise, wie wir uns in der Welt bewegen und mit anderen kommunizieren, grundlegend verändert. In diesem digitalen Zeitalter können wir uns blitzschnell an andere Orte und zu anderen Aktionen bewegen, die uns ganz leicht von dem entfernen können, was wesentlich dafür ist, dass unser Leben beständig mit Freude erfüllt ist. Wenn wir dieses vernetzte Leben nicht gut unter Kontrolle haben, kann es dazu führen, dass Beziehungen mit Menschen, die wir nicht kennen oder denen wir noch nie begegnet sind, die Menschen verdrängen, mit denen wir zusammenleben, nämlich unsere eigene Familie. Andererseits wissen wir alle, dass es im Internet hervorragende Angebote gibt, darunter auch solche, die von der Kirche produziert worden sind. Die Heiligen Schriften und die Generalkonferenz zum Nachlesen und Anhören. Videos über das Leben und die Lehren Jesu Christi. Anwendungen für das Handy, mit denen wir unsere Familiengeschichte aufzeichnen können und Kanäle, auf denen wir aufbauende Musik hören können. Die Entscheidungen und Prioritäten hinsichtlich unserer Zeit im Internet spielen eine große Rolle. Sie können über unseren geistigen Fortschritt und darüber, inwieweit das Evangelium in uns reifen kann, entscheiden. Ebenso wirken sie sich auf unseren Wunsch aus, zu einer besseren Welt beizutragen und ein erfüllteres Leben zu führen. Deshalb möchte ich drei einfache Gewohnheiten nennen, die uns helfen, unsere Zeit im Internet sinnvoll zu verbringen. Diese Gewohnheiten stoßen eine tägliche innere Einkehr an, die notwendig ist, damit die Lehren unseres Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesus Christus für uns an Bedeutung gewinnen. Gewohnheit Nummer 1. Nutzen Sie die auf der offiziellen Website der Kirche verfügbaren Hilfsmittel. Wenn wir uns während der Woche häufig mit diesen Hilfsmitteln beschäftigen, sind wir für die Lehren des Evangeliums empfänglich und wir halten unsere Familie und Freunde dazu an, darüber nachzudenken, was im Leben am meisten zählt. Gewohnheit Nummer 2. Melden Sie sich bei den offiziellen sozialen Netzwerken der Kirche an. Wenn Sie das tun, kommen solche Inhalte auf Ihren Bildschirm, die Ihre Suche nach dem Herrn und seinen Lehren maßgeblich vertiefen und die Ihren Wunsch stärken, das Evangelium besser zu verstehen. Und was noch wichtiger ist, dies erinnert Sie daran, was Christus von Ihnen erwartet. Ohne guten Bauern gibt es keinen guten Boden. Das Gleiche gilt für das Internet. Wir können keinen guten Ertrag erwarten, wenn wir nicht von vornherein festlegen, was von dem, was unseren Händen und unserem Verstand zugänglich ist, Vorrang hat. Gewohnheit Nummer 3. Räumen Sie sich handyfreie Zeiten ein. Es tut so gut, seine elektronischen Geräte für eine Weile beiseite zu legen und stattdessen in den Heiligen Schriften zu lesen oder sich mit Angehörigen und Freunden zu unterhalten. Lassen Sie ganz besonders am Tag des Herrn den Frieden auf sich wirken, der sich einstellt, wenn Sie an der Abendmahlsversammlung teilnehmen und nicht den ständigen Drang haben, nachzusehen, ob Sie eine neue Nachricht oder einen neuen Kommentar bekommen haben. Die Gewohnheit, eine Zeit lang unsere Handys oder Tablets beiseite zu legen, bereichert und erweitert unsere Sichtweise auf das Leben, denn das Leben ist doch so viel mehr, als was auf einen 10-Zentimeter-Bildschirm passt. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Gott möchte, dass wir Freude haben und seine Liebe spüren. Durch Christus kann jeder von uns diese Freude finden. Wir verfügen über die Mittel, ihn besser kennenzulernen und nach seinem Evangelium zu leben. Ich gebe Zeugnis von der Freude, die einkehrt, wenn wir die Gebote befolgen, und von dem Frieden und der Sicherheit, die wir spüren, wenn wir in der Liebe des Vaters im Himmel und seines Sohnes, der unser Erlöser ist, verbleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
On a single signal from the conductor.
Auf ein Zeichen des Dirigenten singen der Chor und alle Anwesenden das Lied »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«, Nummer 85 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Bischof Gerald Cosset von der präsidierenden Bischofschaft. Ihm folgt Elder Brent H. Nielsen von den 70ern. Anschließend spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel zu uns. Nach seinen Worten singt der Chor, Christ ist erstanden.
Dies ist die 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Meine Frau und ich hatten die große Freude, unsere 5 Kinder in der Nähe der prachtvollen Stadt Paris aufzuziehen. In diesen Jahren wollten wir ihnen viele Möglichkeiten bieten, das Wunderbare in dieser Welt zu entdecken. Jeden Sommer hat unsere Familie lange Reisen auf sich genommen, um die bedeutendsten Denkmäler, historischen Stätten und Naturwunder in Europa zu besichtigen. Nachdem wir 22 Jahre in der Gegend um Paris verbracht hatten, bereiteten wir uns schließlich darauf vor, umzuziehen. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als meine Kinder zu mir kamen und sagten, Papa, es ist eine absolute Schande. All die Jahre haben wir hier gelebt, aber wir waren noch nie auf dem Eiffelturm. Es gibt so viele Wunder in dieser Welt. Manchmal ist es so, dass wir sie als Selbstverständlichkeit hinnehmen, wenn wir sie ständig vor Augen haben. Wir sehen zwar, schauen aber nicht richtig hin. Wir hören, hören aber nicht richtig zu. Während seines irdischen Wirkens sagte Jesus zu seinen Jüngern, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es wohl gewesen sein muss, zur Zeit unseres Heilands zu leben. Können Sie sich vorstellen, zu seinen Füßen zu sitzen, seine Umarmung zu spüren und zu sehen, wie er anderen geistig dient? Und trotzdem haben so viele, die ihn getroffen haben, nicht bemerkt, nicht gesehen, dass der Sohn Gottes unter ihnen war. Auch wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Die Propheten aus alter Zeit sahen das Werk der Wiederherstellung als ein wunderbares Werk. Ja, ein wunderbares Werk und ein Wunder. In keiner früheren Evangeliumszeit gab es so viele berufene Missionare, so viele Nationen, die für die Evangeliumsbotschaft geöffnet wurden und so viele Tempel auf der Erde. Auch wir als Heilige der letzten Tage erleben Wunder in unserem Leben. Dazu gehören unsere eigene Bekehrung, die Antworten auf unsere Gebete sowie die Segnungen, die Gott liebevoll täglich über uns ausschüttet. Über die Wunder des Evangeliums zu staunen, ist ein Zeichen des Glaubens. Wir erkennen in unserem Leben und in allem, was uns umgibt, die Hand des Herrn an. Aus unserem Staunen erwächst auch geistige Kraft. Es gibt uns die Energie, in unserem Glauben verankert zu bleiben und beim Erlösungswerk mitzuhelfen. Doch seien wir vorsichtig. Unsere Fähigkeit zu staunen ist zerbrechlich. Das nachlässige Halten der Gebote beispielsweise kann dazu führen, dass sich bei uns Gleichgültigkeit und Überdruss einstellen, sodass wir für die bemerkenswertesten Zeichen und Wunder des Evangeliums nicht mehr empfänglich sind. Im Buch Mormon wird eine Zeit beschrieben, die der unsrigen sehr ähnlich ist und die der Ankunft des Messias in Amerika voranging. Plötzlich erschienen die Zeichen seiner Geburt am Himmel. Die Menschen staunten so sehr, dass sie sich demütigten und fast alle bekehrten sich. Dennoch fing das Volk nur 4 Jahre später an, jene Zeichen und Wunder zu vergessen, die sie gehört hatten, und fing an, immer weniger über ein Zeichen oder ein Wunder vom Himmel zu staunen und fing an, alles nicht mehr zu glauben, was sie gehört und gesehen hatten. Meine Brüder und Schwestern, ist das Evangelium noch immer wunderbar für Sie? Können Sie noch immer sehen, hören, fühlen und staunen? Oder wurden Ihre geistigen Sensoren in den Standby-Modus gestellt? Wie Ihre Umstände auch sein mögen, ich möchte Ihnen 3 Dinge ans Herz legen. Erstens, werden Sie niemals müde, die Evangeliumswahrheiten zu entdecken oder erneut zu entdecken. Der Schriftsteller Marcel Proust hat gesagt, die wahren Entdeckungsreisen bestehen nicht darin, neue Landschaften aufzusuchen, sondern darin, neue Augen zu haben. Erinnern Sie sich noch daran, wie es war, als Sie zum ersten Mal einen Vers in den Heiligen Schriften lasen und das Gefühl hatten, dass der Herr direkt zu Ihnen spricht? Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie das erste Mal den lieblichen Einfluss des Heiligen Geistes gespürt haben, vielleicht sogar noch ehe sie überhaupt erkannten, dass es der Heilige Geist war. Waren das nicht heilige und besondere Momente? Wir sollten täglich nach geistiger Erkenntnis hungern und dürsten. Diese Gewohnheit gründet sich auf Schriftstudium, Nachsinnen und Gebet. Manchmal sind wir vielleicht versucht zu denken, heute muss ich nicht in den Schriften lesen, das habe ich alles schon einmal gelesen, oder heute muss ich nicht in die Kirche gehen, es gibt da doch eh nichts Neues. Doch das Evangelium ist eine Quelle des Wissens, die niemals austrocknet. Jeden Sonntag, bei jeder Versammlung und in jedem Vers Heiliger Schrift gibt es etwas Neues, was wir lernen und fühlen können. Voll Glauben halten wir an dieser Verheißung fest. Sucht, dann werdet ihr finden. Zweitens, verankern Sie Ihren Glauben in den klaren und einfachen Wahrheiten des Evangeliums. Unser Staunen muss in den zentralen Grundsätzen unseres Glaubens, in der Reinheit unserer Bündnisse und Verordnungen und in unserer schlichten Gottesverehrung verwurzelt sein. Eine Missionarin erzählte einmal von drei Männern, die sie bei einer Distriktskonferenz in Afrika traf. Sie kamen aus einem abgelegenen Dorf, das sich weit entfernt im Busch befand, wo 15 treue Mitglieder und fast 20 Freunde der Kirche lebten. Die Kirche war dort aber noch gar nicht organisiert. Zwei Wochen lang waren diese Männer auf Wegen gelaufen, die durch die Regenzeit ganz schlammig geworden waren und überwanden so fast 500 Kilometer, um der Konferenz beizuwohnen und um den Zehnten der Mitglieder aus ihrer Gruppe abzugeben. Sie hatten vor, eine ganze Woche dort zu bleiben, um am folgenden Sonntag vom Abendmahl zu nehmen. Danach wollten sie sich mit Kisten, mit Büchern Mormon auf ihrem Kopf wieder auf den Rückweg machen und die Bücher an die Menschen in ihrem Dorf verteilen. Die Missionarin gab Zeugnis davon, wie berührt sie von der Begeisterung dieser Brüder war und davon, wie bereitwillig sie Opfer für etwas brachten, was für sie immer eine Selbstverständlichkeit gewesen war. Sie fragte sich, wenn ich eines Sonntagmorgens zu Hause in Arizona aufstehe und feststelle, dass mein Auto nicht funktioniert, würde ich dann zu meiner nur wenige Straßen entfernten Gemeinde laufen? Oder würde ich daheim bleiben, weil es zu weit ist oder weil es regnet? Das sind gute Fragen, die wir uns alle stellen sollten. Zum Schluss möchte ich Sie bitten, sich um den Beistand des Heiligen Geistes zu bemühen und daran festzuhalten. Die meisten Wunder im Evangelium können nicht mit unseren natürlichen Augen wahrgenommen werden. Es sind Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn wir den Geist mit uns haben, sind unsere geistigen Sinne geschärft und unser Gedächtnis wird wachgerüttelt, sodass wir die Wunder und Zeichen, die wir erlebt haben, nicht vergessen können. Da seine nephitischen Jünger wussten, dass Jesus sie verlassen würde, beteten sie inständig um das, was sie am meisten wünschten. Und sie wünschten, es möge ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Obgleich sie den Erretter mit eigenen Augen gesehen und seine Wunden mit eigenen Händen berührt hatten, wussten sie, dass ihr Zeugnis dahinschwinden könnte, wenn es nicht beständig durch die Macht des Geistes Gottes erneuert würde. Meine Brüder und Schwestern, tun Sie nie irgendetwas, wodurch Sie diese kostbare und wunderbare Gabe, den Beistand des Heiligen Geistes, verlieren könnten. Bemühen Sie sich darum, durch inniges Beten und ein rechtschaffenes Leben. Ich bezeuge, dass das Werk, in dem wir tätig sind, ein wunderbares Werk und ein Wunder ist. Wenn wir Jesus Christus folgen, gibt uns Gott selbst durch Zeichen und Wunder, durch machtvolle Taten aller Art und Gaben des Heiligen Geistes nach seinem Willen Zeugnis. An diesem besonderen Tag bezeuge ich, dass die Wunder des Evangeliums und das Staunen darüber in der größten von allen Gaben Gottes, nämlich im Sühnopfer des Erretters, verankert sind. Dies ist das vollkommene Geschenk der Liebe, das der Vater und der Sohn, die ja dieselbe Absicht haben, einem jeden von uns angeboten haben. Zusammen können wir sagen, erstaunt und bewundernd erkenne ich Jesu lieb. Oh, es ist wunderbar. Wunderbar für mich. Mögen wir alle stets Augen haben, die sehen, Ohren, die hören und ein Herz, das die Wunder dieses grandiosen Evangeliums erkennt. Darum bete ich, im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Erretter Jesus Christus hat während seines irdischen Wirkens oft über seine heilende, erlösende Macht gesprochen. Bei einer Begebenheit, die wir in Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums im Neuen Testament nachlesen können, wurde er dafür kritisiert, dass er sich mit Sünden abgab und sogar mit ihnen speiste. Er nahm diesen Vorwurf zum Anlass, um allen zu erklären, wie wir mit denjenigen umgehen sollen, die vom Weg abgekommen sind. Als Reaktion stellt er seinen Kritikern zwei wichtige Fragen. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Dann erzählt der Herr das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Darin geht es nicht um 100 Schafe oder 10 Silbermünzen. Es geht um einen wertvollen Sohn, der da verloren geht. Was lehrt uns der Retter durch dieses Gleichnis darüber, wie wir reagieren sollen, wenn jemand aus unserer Familie vom Weg abkommt? Der verlorene Sohn sagt zu seinem Vater, er wolle sein Erbteil ausgezahlt bekommen, und zwar sofort. Er will die Sicherheit des Zuhauses und der Familie verlassen und weltlichen Beschäftigungen nachjagen. Achten Sie darauf, wie liebevoll der Vater im Gleichnis des Heilands reagiert und dem Sohn dessen Erbteil übergibt. Bestimmt hat der Vater nichts unversucht gelassen, um seinen Sohn zum Bleiben zu überreden. Doch nachdem der erwachsene Sohn seine Entscheidung getroffen hat, lässt sein weiser Vater ihn ziehen. Der Vater zeigt weiterhin aufrichtige Liebe, er hält Ausschau und wartet. In unserer Familie haben wir etwas Ähnliches erlebt. Meine beiden gläubigen Brüder, unsere großartige Schwester und ich, wurden von vorbildlichen Eltern erzogen. Uns wurde zu Hause das Evangelium gelehrt. Aus Kindern wurden schließlich Erwachsene. Und wir vier wurden im Tempel an unseren jeweiligen Ehepartner gesiegelt. 1994 zeigte sich unsere Schwester Susan jedoch von der Kirche und einigen Lehren unmissgestimmt. Sie ließ sich von Leuten beeinflussen, die über die früheren Führer der Kirche herzogen und Kritik an ihnen übten. Sie ließ zu, dass ihr Glaube an lebende Propheten und Apostel schwächer wurde. Mit der Zeit wurden die Zweifel stärker als der Glaube und sie beschloss, die Kirche zu verlassen. Susan hat mir gestattet, ihre Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, sie möge anderen helfen. Meine Brüder, unsere verwitwete Mutter und ich waren am Boden zerstört. Wir konnten uns nicht vorstellen, was Susan dazu gebracht haben könnte, sich von ihrem Glauben loszusagen. Meine Brüder und ich waren schon Bischof oder Kollegiumspräsident gewesen. Wir hatten mit Mitgliedern der Gemeinde oder des Kollegiums erlebt, wie schön es ist, wenn man die 99 zurücklässt, nach dem einen sucht und es zurückbringt. Bei unserer Schwester jedoch führten unsere beharrlichen Versuche, sie zu retten und einzuladen, doch zurückzukommen, nur dazu, dass sie sich immer weiter entfernte. Als wir uns um göttliche Führung bemühten, um zu wissen, wie wir uns ihr gegenüber richtig verhalten sollten, wurde uns klar, dass wir dem Beispiel des Vaters aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn folgen mussten. Susan hat ihre Entscheidung getroffen und wir mussten sie gewissermaßen ziehen lassen. Doch ließen wir sie wissen und spüren, dass wir sie aufrichtig lieb hatten. Und so hielten wir mit erneuerter Liebe und Güte Ausschau und warteten. Meine Mutter hörte nie auf, Susan zu lieben und sich um sie zu sorgen. Bei jedem Tempelbesuch setzte sie Susans Name auf die Gebetsliste und verlor nie die Hoffnung. Mein ältester Bruder und seine Frau, die in Kalifornien und somit am dichtesten bei Susan wohnten, luden sie zu sämtlichen Familienfeiern ein. Jedes Jahr bereiteten sie bei sich zu Hause ein Geburtstagsessen für Susan vor. Sie achteten darauf, stets mit Susan in Verbindung zu bleiben und dass sie wusste, dass sie sie wirklich lieb hatten. Mein jüngerer Bruder und seine Frau pflegten eine gute Beziehung zu Susans Kindern in Utah. Sie kümmerten sich um sie und erwiesen ihnen Lieben. Sie luden Susans Kinder immer zu allen Familientreffen ein. Und als es soweit war, dass Susans Enkelin sich taufen lassen wollte, war mein Bruder an Ort und Stelle, um als Täufer zu fungieren. Susan hatte auch liebevolle Heimlehrer und Besuchslehrerinnen, die nie aufgaben. Wenn eins unserer Kinder auf Mission ging oder heiratete, luden wir Susan stets ein, bei der Familienfeier dabei zu sein. Wir haben Familienfeste immer möglichst so organisiert, dass Susan und ihre Kinder dabei sein konnten. Sie sollten auf jeden Fall wissen, dass wir sie lieb hatten und dass sie zur Familie gehörten. Als Susan einen Abschluss in einer Universität in Kalifornien erhielt, kamen wir alle zu den Feierlichkeiten, um sie zu unterstützen. Auch wenn wir nicht hinter all ihren Entscheidungen standen, so konnten wir doch auf jeden Fall hinter ihr stehen. Wir zeigten unsere Liebe, hielten Ausschau und warteten. 2006 waren 12 Jahre vergangen, seit Susan die Kirche verlassen hatte. In jenem Jahr zogen unsere Tochter Katie und ihr Mann nach Kalifornien, damit unser Schwiegersohn dort Jura studieren konnte. Sie wohnten in der gleichen Stadt wie Susan. Das junge Paar bat seine Tante Susan ab und an um Hilfe, und beide hatten sie lieb. Susan passte öfter auf unsere 2-jährige Enkelin Lucy auf. Sie half ihr sogar, das Abendgebet zu sprechen. Eines Tages rief Katie mich an und fragte, ob ich es für möglich hielte, dass Susan eines Tages wieder in der Kirche aktiv werden würde. Ich versicherte ihr, dass ich daran glaubte und wir nur weiter geduldig sein müssten. Weitere 3 Jahre vergingen, in denen wir voller Liebe Ausschau hielten und warteten. Vor genau 6 Jahren saßen meine Frau Marcia und ich in der ersten Reihe in diesem Konferenzzentrum. Ich sollte damals als neue Generalautorität bestätigt werden. Marcia, die stets eine enge Verbindung zum Geist hat, schrieb mir eine kleine Notiz. Ich glaube, es ist in der Zeit, dass Susan zurückkommt. Meine Tochter Katie schlug vor, ich könne doch kurz rausgehen, Susan anrufen, sie fragen, ob sie sich nicht die Konferenz an diesem Tag anschauen wolle. Ermuntert von diesen beiden großartigen Frauen, ging ich ins Foyer und rief meine Schwester an. Ich bekam nur ihre Mailbox zu fassen und sprach einfach meine Bitte auf Band, sie möge sich diese Versammlung der Generalkonferenz anschauen. Sie hörte meine Nachricht ab. Zu unserer aller Freude hatte sie das Gefühl, sie solle sich sämtliche Versammlungen der Konferenz anschauen. Sie lauschte den Worten von Propheten und Aposteln, die ihr früher einmal ans Herz gewachsen waren. Sie hörte auch das erste Mal neue Namen wie Präsident Uchtdorf, Elder Bednar, Elder Cook, Elder Christofferson und Elder Anderson. Während dieser Konferenz und auch andere besondere Erlebnisse, die der Himmel geschickt hatte, ging meine Schwester, genau wie der verlorene Sohn, in sich. Die Worte der Propheten und Apostel und die Liebe ihrer Familie bewogen sie, umzukehren und sich auf den Heimweg zu machen. Nach 15 Jahren war unsere Tochter und Schwester, die verloren gegangen war, wiedergefunden worden. Das Ausschauen und Warten hatte ein Ende. Susan beschreibt diese Erfahrung so, wie auch Lehi es im Buch Mormon beschrieben hat. Sie hatte die eiserne Stange losgelassen und befand sich in einem Nebel der Finsternis. Sie erklärt, sie hätte gar nicht gewusst, dass sie verloren gewesen war, bis ihr Glaube durch das Licht Christi neu entfacht wurde. Ein Licht, das sie den riesigen Unterschied zwischen dem, was sie in der Welt erlebte, und dem, was der Herr und ihre Familie ihr anboten, klar erkennen ließ. Ein Wunder ist in den letzten 6 Jahren geschehen. Susan hat wiederum ein Zeugnis vom Buch Mormon erlangt. Sie besitzt einen Tempelschein. Sie ist Verordnungsarbeiter im Tempel und unterrichtet zurzeit die Evangeliumslehrerklasse in ihrer Gemeinde. Die Schleusen des Himmels haben sich ihren Kindern und Enkelkindern geöffnet, und obwohl es auch schwerwiegende Folgen gegeben hat, scheint es fast, als hätte sie die Kirche nie verlassen. Wie die Familie Nielsen haben auch viele von ihnen Angehörige, die zeitweilig vom Weg abgekommen sind. Der Herr hat alle diejenigen, die 100 Schafe haben, angewiesen, die 99 zurückzulassen und nach dem Verlorenen zu suchen, es zu retten. Denjenigen, die 10 Silbermünzen haben und eine verlieren, sagt er, sie sollen danach suchen, bis sie sie wiederfinden. Wenn derjenige, der verloren gegangen ist, ihr Sohn oder ihre Tochter, ihr Bruder oder ihre Schwester ist und sich entschieden hat, die Kirche zu verlassen, so haben wir in unserer Familie dies gelernt. Nach allem, was wir tun können, lieben wir den Betreffenden von ganzem Herzen. Wir halten Ausschau, beten und warten, bis der Herr seine Hand offenbart. Die vielleicht wichtigste Lektion, die der Herr mir während dieser ganzen Entwicklung erteilte, erhielt ich bei dem Schriftstudium mit der Familie. Meine Schwester hatte zu dem Zeitpunkt die Kirche bereits verlassen. Unser Sohn David las gerade vor, als wir uns mit dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 befassten. Als er das Gleichnis vom verlorenen Sohn vorlas, brachte er plötzlich eine Seite zum Klingen, die ich noch nie zuvor vernommen hatte. Aus irgendeinem Grund hatte ich mich immer als der Sohn gesehen, der zu Hause geblieben war. Als David uns jedoch an jenem Morgen vorlas, erkannte ich, dass ich in gewisser Weise der verlorene Sohn war. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle brauchen das Sühnopfer Christi, damit uns Heilung zuteil wird. Wir alle sind verloren und müssen gefunden werden. Diese Offenbarung ließ mich damals erkennen, dass wir beide, meine Schwester und ich, die Liebe und das Sühnopfer des Erretters brauchten. Susan und ich waren eigentlich auf demselben Nachhauseweg. Wie der Retter in seinem Gleichnis beschreibt, auf welche Weise der Vater den verlorenen Sohn in Empfang nimmt, ist äußerst beeindruckend. Ich glaube, Ähnliches werden wir mit dem Vater im Himmel erleben, wenn wir zu unserem himmlischen Zuhause zurückkehren. Die Worte zeugen von einem Vater, der uns liebt, auf uns wartet und nach uns Ausschau hält. So hat es der Retter geschildert. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Mögen wir durch Offenbarung erkennen, wie wir auf die Verlorenen am besten zugehen können und, wenn nötig, die gleiche Liebe und Geduld wie unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus aufbringen, während wir dem Verlorenen Liebe erweisen, nach ihm Ausschau halten, auf ihn warten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Danke, Elder Nielsen, für dieses sehr persönliche Zeugnis und über diesen sehr persönlichen Ratschlag. Ohne Kletterseil, ohne Gurt oder sonstige Kletterausrüstung wollten zwei Brüder, der 14-jährige Jimmy und der 19-jährige John, ich verwende hier nicht die wahren Namen, eine steile Felswand im Naturpark Snow Canyon in Süd-Utah, wo ich herkomme, erklimmen. Nach mühevollem Aufstieg entdeckten sie, dass ihnen knapp unterhalb des Ziels ein Felsüberhang den letzten guten Meter versperrte. Nun konnten sie weder vor noch zurück. Sie saßen in der Falle. Mit viel Geschick gelang es John schließlich, der Ältere, wenigstens so weit festen Halt zu finden, dass er seinem jüngeren Bruder auf den Felsvorsprung hinaufhelfen konnte. Doch sich selbst vermochte er nicht hochzustemmen. Je verzweifelter er nach Halt für Finger oder Zehen suchte, desto mehr verkrampften sich seine Muskeln. Er geriet in Panik und fürchtete um sein Leben. Da er sich nicht mehr allzu lange an der Felswand festzuklammern vermochte, wollte er versuchen, aus dem Stand in die Höhe zu springen, den Felsvorsprung zu fassen zu bekommen und sich dann im Klimmzug hochzuziehen. Ich gebe nun seine eigenen Worte wieder. Vor dem Sprung sagte ich Jimmy, er solle einen Ast suchen gehen, der lang genug wäre, dass er ihn mir hinunterreichen könnte. Doch mir war bewusst, dass dort oben auf dem Felsmassiv nichts dergleichen zu finden war. Es war dies nur der verzweifelte Vorwand, ihn außer Sichtweite zu bekommen. Denn ich wollte keineswegs, sollte mir der Sprung misslingen, dass mein Bruder mich in den Tod stürzen sah. Ich ließ ihm also Zeit genug, sich zu entfernen, sprach ein letztes Gebet, dass meine Familie spüren sollte, dass ich sie liebe und dass Jimmy es aus eigener Kraft sicher nach Hause schafft, und setzte zum Sprung an. So fest hatte ich mich abgestoßen, dass die ausgestreckten Arme bis fast zum Ellbogen über den Felsvorsprung reichten. Doch als ich mich an dem Vorsprung festzukrallen versuchte, spürte ich nur Sandkörner zwischen den Fingern und darunter glatten Stein. Ich weiß noch, wie es war, so zu baumeln. Nichts war da zum Festklammern. Keine Rille, kein Rand, nicht der geringste Halt für die Finger. Ich spürte, wie meine Finger langsam über die sandige Oberfläche zurückglitten. Ich wusste, das war das Ende.
But then suddenly, like a lightning strike in a summer.
Doch wie ein Blitz aus heiterem Himmel schnellten da zwei Hände von jenseits des Felsvorsprungs hervor. Sie packten mich mit einer Kraft und Entschlossenheit an den Handgelenken, die man bei so kleinen Händen nicht vermutet hätte. Mein treuer kleiner Bruder war nicht losgezogen, um nach einem imaginären Ast zu suchen. Er hatte gemerkt, was ich vorhatte, und hatte sich nicht von der Stelle bewegt. Reglos, fast atemlos hatte er gewartet, denn er wusste, ich würde töricht genug sein, den Sprung zu wagen. Und so packte er mich denn, hielt mich fest und bewahrte mich vor dem Fall. Damals retteten mir, der ich hilflos über dem Abgrund baumelte und in den sicheren Tod abzustürzen drohte, die starken Arme meines Bruders das Leben. Meine geliebten Brüder und Schwestern, heute ist Ostersonntag. Auch wenn wir immer daran denken sollten, immerhin versprechen wir das jede Woche beim Abendmahlsgebet, so ist doch heute der heiligste Tag im Jahr, um der Hände unseres Bruders zu gedenken, um jener Arme zu gedenken, die fest entschlossen in den Abgrund des Todes griffen, um uns vor dem Fall und vor Fehlern zu retten, vor Leid und vor Sünde. Vor dem Hintergrund dieser Begebenheit, die mir Johns und Jimmys Eltern erzählt haben, möchte ich meiner Dankbarkeit für das Sühnopfer und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus Ausdruck verleihen. Also von jenen Ereignissen im Plan Gottes sprechen, die von Jesu lieb künden und ihr erst die wahre Bedeutung verleihen. In unserer zunehmend profanen Gesellschaft ist es sowohl unüblich als auch altmodisch, wenn man über Adam und Eva oder den Garten Eden und ihren glücklichen Fall ins Erdenleben spricht. Und doch, wir können das Sühnopfer und die Auferstehung Christi nicht gänzlich verstehen. Wir können den einzigartigen Zweck seiner Geburt und seines Todes nicht entsprechend würdigen. Wir können also weder Weihnachten noch Ostern wirklich feiern, wenn uns nicht klar ist, dass Adam und Eva tatsächlich aus Eden gefallen sind, samt all den Folgen, die dieser Fall mit sich brachte. Ich weiß nicht im Einzelnen, was sich zuvor alles auf diesem Planeten zugetragen hat, aber ich weiß mit Bestimmtheit, dass die beiden unter Gottes Hand erschaffen wurden, dass sie eine Zeit lang in einem paradiesischen Zustand lebten, wo es weder Tod noch Nachkommenschaft gab, und dass sie durch eine Reihe von Entscheidungen ein Gebot Gottes übertraten und daher den Garten verlassen mussten, wodurch sie aber auch Kinder bekommen konnten und letztlich dem physischen Tod unterworfen waren. Erschwert und noch beklagenswerter wurde ihre Lage dadurch, dass die Übertretung auch geistige Folgen nach sich zog und sie daher für immer aus der Gegenwart Gottes abgeschnitten wurden. Und da wir ebenfalls in diese gefallene Welt geboren werden und da auch wir Gottes Gesetze übertreten, unterliegen wir denselben Strafen, die für Adam und Eva galten. Was für ein Verhängnis! Die gesamte Menschheit im freien Fall. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind stürzt in körperlicher Hinsicht dem immerwährenden Tod entgegen und in geistiger Hinsicht der ewigen Qual. Soll das denn der Zweck des Lebens sein? Ist das etwa der große Schlussakt im Menschenleben? Hängen wir alle irgendwo im kalten Canyon eines lieblosen Universums, suchen verzweifelt nach Halt, wollen etwas zu fassen bekommen und haben das Gefühl, es rinne uns bloß Sand durch die Finger. Nichts könne uns retten. Es gäbe nichts, woran wir uns festhalten können, geschweige denn etwas, was uns hält. Besteht unser einziger Lebenszweck in einem so sinnentleerten Dasein? Sollen wir einfach möglichst hoch springen, uns die uns zugemessenen 70 Jahre oder so festklammern, bis wir nicht mehr können und dann fallen, ja, für immer weiter fallen? Die Antwort auf diese Fragen ist ein unmissverständliches und ewiges Nein. Gemeinsam mit Propheten aus alter und neuer Zeit bezeuge ich, dass alles geschah gemäß der Weisheit dessen, der alles weiß. Von dem Augenblick an, da die ersten Eltern den Garten von Eden verlassen hatten, hat unser aller Gott und Vater, der ja die Entscheidung Adams und Evas vorausgesehen hatte, Engel geschickt, um ihnen und auch uns heute noch zu verkünden, dass diese gesamte Abfolge von Ereignissen dazu bestimmt ist, dass wir auf ewig glücklich sein können. Sie gehörte mit zu dem göttlichen Plan, dass nämlich ein Erlöser vorgesehen wurde, der Sohn Gottes selbst, den der Apostel Paulus den letzten Adam nennt und der in der Mitte der Zeiten kommen sollte, um für die Übertretung des ersten Adams zu sühnen. Das Sühnopfer sollte den vollständigen Sieg über den physischen Tod zuwege bringen und jedem Menschen, der je zur Welt gekommen ist oder noch geboren werden wird, uneingeschränkt die Auferstehung ermöglichen. Barmherzigerweise sollte es auch Vergebung für alle Sünden, angefangen von denen Adams bis hin zum Ende der Welt, gewähren, unter der Bedingung, dass wir umkehren und den göttlichen Geboten gehorsam sind. Als einer seiner ordinierten Zeugen bekräftige ich an diesem Ostermorgen, dass Jesus aus Nazareth der Erretter der Welt ist. Jener letzte Adam, der Urheber und Vollender unseres Glaubens, Alpha und Omega des ewigen Lebens. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Auch der Prophet und Patriarch Lehi drückt dies so aus. Adam fiel, damit Menschen sein können. Und der Messias kommt, wenn die Zeit erfüllt ist, damit er die Menschenkinder vom Fall erlöse. Und ganz eingehend hat sich Jakob, ein Prophet aus dem Buch Mormon, in einer zweitägigen Predigt mit dem Sühnopfer Jesu Christi befasst und gesagt, die Auferstehung muss dem Menschen wegen des Falles zuteil werden. Deswegen feiern wir heute das Geschenk des Sieges über jeden Fall, den wir erleben, jeden Schmerz, den wir erleiden, jede Enttäuschung und jede Furcht. Und hinzu kommen noch die Auferstehung von den Toten und die Vergebung unserer Sünden. Dieser Sieg wird uns deshalb gewährt, weil sich an einem Wochenende wie diesem vor mehr als 2000 Jahren in Jerusalem eine Reihe von Ereignissen zugetragen hat. Angefangen von der Geistesqual im Garten Gethsemane, über die Kreuzigung auf Golgotha bis letztlich hin zu dem, was sich an jenem schönen Sonntagmorgen in einem überlassenen Grab zugetragen hat. Da hat ein sündenloser, reiner und heiliger Mann, ja, der Sohn Gottes, etwas getan, was kein anderer Verstorbener je getan hatte, noch tun könnte. Mit Hilfe der ihm eigenen Macht stand er von den Toten auf, und sein Körper und sein Geist sollten von nun an nie wieder getrennt werden. Aus eigenem Entschluss legte er, wie es in der Schrift heißt, die Leinenbinden ab, in die er eingewickelt worden war. Und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte, lag daneben an einer besonderen Stelle. Diese Abfolge von Sühnopfer und Auferstehung an jenem ersten Ostern stellt den allerwichtigsten Augenblick, das großzügigste Geschenk, den qualvollsten Schmerz, den erhabensten Beweis göttlicher Liebe dar, der je im Lauf der Weltgeschichte erbracht worden ist. Jesus Christus, der einzig gezeugte Sohn Gottes, litt, starb und stand von den Toten auf, damit er in der Lage ist, uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel aufzufangen, wenn wir fallen, uns mit seiner Macht zu halten und uns, sofern wir seinen Geboten gehorsam sind, zu ewigem Leben zu erheben. An diesem Ostermorgen danke ich ihm und dem Vater, der uns Jesus gegeben hat, dafür, dass Jesus noch immer als Sieger über den Tod dasteht, auch wenn seine Füße Wunden aufweisen. An diesem Ostermorgen danke ich ihm und dem Vater, der uns Jesus gegeben hat, dafür, dass Jesus noch immer unendliche Barmherzigkeit gewährt, auch wenn seine durchbohrten Handflächen und vernarbten Handgelenke Wunden aufweisen. An diesem Ostermorgen danke ich ihm und dem Vater, der uns Jesus gegeben hat, dafür, dass wir vor dem Garten, in dem Schweißtropfen wie Blut zu Boden fielen, vor dem Kreuz, das von Nägeln durchbohrt war, und vor dem wunderbar weise leeren Grab singen können, wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen Himmel an. Im heiligen Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus has risen. Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Christ, der Herr, vom Tod erstand«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Kevin S. Hamilton von den 70ern.
President Monson, thank you.
Präsident Monson, wir danken Ihnen für die Ankündigung dieser drei neuen Tempel an diesen schönen Orten. Wir haben Sie lieb und unterstützen Sie von ganzem Herzen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, frohe Ostern Ihnen allen an diesem schönen Ostersonntag. Am Ostersonntag feiern wir das am sehnlichsten erwartete und herrlichste Ereignis der Weltgeschichte. An diesem Tag hat sich alles geändert. An diesem Tag hat sich mein Leben geändert und auch das Ihre. Das Schicksal aller Kinder Gottes hat sich geändert. An diesem gesegneten Tag hat der Erretter der Menschheit die Ketten der Sünde und des Todes, die er auf sich genommen hatte und in denen wir gefangen lagen, zerrissen und uns befreit. Wegen des Opfers, das unser geliebter Erlöser gebracht hat, besitzt der Tod keinen Stachel mehr. Das Grab trägt nicht den Sieg davon. Die Macht des Satans findet ein Ende. Und wir haben durch die Auferstehung Jesu Christi eine lebendige Hoffnung. Der Apostel Paulus hatte völlig recht, als er sagte, tröstet also einander mit diesen Worten. Wir sprechen oft über das Sühnopfer des Erlösers und tun auch gut daran. Wie Jakob schon sagte, warum nicht von dem Sühnopfer Christi sprechen und vollkommene Kenntnis von ihm erlangen? Doch auch wenn wir bei jeder Gelegenheit von Christus reden, uns über Christus freuen, von Christus predigen und von Christus prophezeien, dürfen uns niemals das ehrfürchtige Staunen und die tiefe Dankbarkeit abhanden kommen, womit wir das ewige Opfer des Sohnes Gottes betrachten. Das Sühnopfer des Erlösers darf bei dem, was wir sagen, worüber wir uns unterhalten oder was wir im Herzen spüren, nicht alltäglich werden. Es ist von größter Heiligkeit. Durch dieses große und letzte Opfer nämlich hat Jesus, der Messias, all denen, die an seinen Namen glauben, die Errettung gebracht. Ich finde es erstaunlich, dass der Sohn Gottes hinabgefahren ist, um uns zu retten. So unvollkommen, unrein, zu Fehlern neigend und undankbar, wie wir oftmals sind. So sehr ich mich bemühe, das Sühnopfer des Erlösers mit meinem begrenzten Verstand zu erfassen, die einzige vernünftige Erklärung scheint mir, dass Gott uns liebt. Aus tiefstem Herzen, vollkommen und unaufhörlich. Ich vermag die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe der Liebe Christi auch nicht ansatzweise zu beurteilen. Beeindruckend kommt diese Liebe in dem zum Ausdruck, was in den Heiligen Schriften so oft als die Gnade Gottes bezeichnet wird. Die Hilfe, die er uns gibt und die Kraft, die er uns verleiht, damit sich aus den fehlerbehafteten und begrenzten Wesen, die wir jetzt sind, erhöhte Wesen entwickeln, voller Wahrheit und Licht, bis wir in der Wahrheit verherrlicht werden und alles wissen. Diese Gnade Gottes ist aller Bewunderung wert, doch sie wird oft falsch verstanden. Wir sollten jedoch über die Gnade Gottes Bescheid wissen, wenn wir einst alles ererben wollen, was in seinem ewigen Reich für uns bereitet wurde. Darum möchte ich über die Gnade sprechen. Und zwar zunächst einmal darüber, wie sie die Pforten des Himmels öffnet, und dann darüber, wie sie auch die Fenster des Himmels öffnet. Erstens, die Gnade öffnet die Pforten des Himmels. Da wir alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren haben und nichts Unreines in das Reich Gottes eingehen kann, ist jeder von uns unwürdig, in Gottes Gegenwart zurückzukehren. Selbst wenn wir Gott mit ganzer Seele dienen, genügt es nicht. Wir sind immer noch unnütze Knechte. Wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Die Forderungen der Gerechtigkeit bilden eine Schranke, die wir aus eigener Kraft nicht überwinden können. Aber es ist nicht alles verloren. In der Gnade Gottes liegt eine große Hoffnung, die niemals vergeht. Nach dem Plan der Barmherzigkeit werden durch das Opfer Jesu Christi die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt und für den Menschen Mittel zu Wege gebracht, damit der Glauben zur Umkehr haben kann. Auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sein mögen, können sie weiß wie Schnee werden. Weil unser geliebter Erlöser sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, gibt es für uns einen Eingang in sein immerwährendes Reich. Die Pforte wird geöffnet. Die Gnade Gottes stellt aber nicht nur unsere vorherige Unschuld wieder her. Wenn Errettung nur bedeutete, dass unsere Fehler und Sünden getilgt werden, dann wäre das zwar großartig, aber sie könnte doch nicht zu Wege bringen, was unserem Vater für uns vorschwebt. Er hat ein viel höheres Ziel. Er möchte, dass seine Söhne und Töchter wie er werden. Durch die Gnade, die Gott uns schenkt, führt der Weg eines Jüngers nicht zurück, er führt empor. Er führt uns auf kaum vorstellbare Höhen. Er führt uns zur Erhöhung im zelestialen Reich unseres himmlischen Vaters, wo wir von unseren Lieben umringt, von seiner Fülle empfangen und von seiner Herrlichkeit. Alles gehört uns und wir gehören Christus. Uns wird tatsächlich alles gegeben, was der Vater hat. Um dieses herrliche Erbe anzutreten, brauchen wir mehr als lediglich eine offene Pforte. Wir müssen durch diese Pforte eintreten und dabei den Herzenswunsch haben, uns zu ändern. Und zwar tiefgreifend. In den Heiligen Schriften wird das so beschrieben. Wir müssen von Neuem geboren werden. Ja, geboren aus Gott, aus unserem weltlichen und gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst und indem wir seine Söhne und Töchter werden. Zweitens, die Gnade öffnet die Fenster des Himmels. Ein weiteres Merkmal der Gnade Gottes ist, dass sie die Fenster des Himmels öffnet, durch die Gott uns mit Segnungen überschüttet. Er gibt uns Kraft und Stärke und versetzt uns in die Lage, Dinge zu erreichen, die sonst weit jenseits unserer Möglichkeiten lägen. Die wunderbare Gnade Gottes ermöglicht es, seinen Kindern, dem Treibsand des Satans mit seinem verhängnisvollen Sog zu entkommen, sich über die Sünde zu erheben und in Christus vollkommen zu werden. Wir alle haben Schwächen, aber wir können sie überwinden. Die Gnade Gottes ist es, durch die Schwaches stark werden kann, sofern wir uns demütigen und Glauben haben. Unser ganzes Leben lang erhalten wir durch die Gnade Gottes irdische Segnungen und geistige Gaben, durch die unsere Fähigkeiten vergrößert werden und unser Leben bereichert wird. Durch seine Gnade entwickeln wir uns weiter. Durch seine Gnade können wir das Beste aus uns machen. In der Bibel lesen wir, wie Jesus den Pharisäer Simon in seinem Haus besucht. Nach außen hin erscheint Simon als guter, aufrechter Mann. Regelmäßig erfüllt er die Liste seiner religiösen Verpflichtungen. Er hält sich ans Gesetz, beachtet den Sabbat, zahlt seinen Zehnten, betet täglich und geht in die Synagoge. Doch als Jesus bei ihm ist, tritt eine Frau an den Heiland heran, wäscht ihm mit ihren Tränen die Füße und salbt sie mit wohlriechendem Öl. Simon missfällt diese Form der Ehrerbietung, denn er weiß, dass diese Frau eine Sünderin ist. Simon denkt sich, wenn Jesus das nicht gewusst hat, dann kann er kein Prophet sein. Er hätte es sonst nicht zugelassen, dass sie ihn berührt. Jesus aber, der Simons Gedanken erspürt, wendet sich diesem zu und stellt ihm eine Frage. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon entgegnet, dass es wohl der sei, dem mehr erlassen wurde. Da bringt ihm Jesus eine tiefgründige Lektion bei. Siehst du diese Frau? Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Wem von den beiden ähneln wir mehr? Sind wir wie Simon? Betrachten wir unsere guten Taten mit Zuversicht und Zufriedenheit, unserer Rechtschaffenheit gewiss? Sind wir womöglich ein wenig ungeduldig mit allen, die unseren Maßstäben nicht genügen? Haben wir den Autopiloten eingeschaltet? Sind wir Mitläufer, die ihre Versammlungen besuchen, im Evangeliumsunterricht vor sich hingähnen und vielleicht im Abendmahlsgottesdienst sich mit ihrem Telefon beschäftigen? Oder sind wir wie die Frau, die dachte, dass sie wegen ihrer Sünden vollständig und hoffnungslos verloren sei? Zeigen wir so viel Liebe? Ist uns unsere Schuld gegenüber dem Vater im Himmel bewusst und flehen wir aus tiefster Seele um Gottes Gnade? Wenn wir uns zum Beten niederknien, geschieht es dann, um die Hitliste unserer Rechtschaffenheit noch einmal abzuspielen? Oder um unsere Fehler zu bekennen, Gott um Barmherzigkeit anzuflehen und Tränen zu vergießen, weil wir für den erstaunlichen Plan der Erlösung so dankbar sind? Die Errettung lässt sich nicht mit Gehorsam erkaufen. Sie wird durch das Blut des Gottessohnes erworben. Wer annimmt, er bekäme seine Errettung im Tausch für seine guten Werke, gleich dem, der ein Flugticket kauft und sich einbildet, ihm gehöre die ganze Fluggesellschaft. Oder dem, der seine Miete zahlt und glaubt, er habe Anspruch auf die ganze Erde. Wenn Gnade eine Gabe Gottes ist, wieso ist es dann so wichtig, Gottes Geboten zu gehorchen? Wozu sich überhaupt mit Gottes Geboten herumschlagen? Oder mit der Umkehr, wenn wir schon dabei sind? Wieso geben wir unsere Sündhaftigkeit nicht einfach zu und lassen uns von Gott retten? Oder um es mit Paulus zu sagen, heißt das nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtiger werde? Die einfache Antwort: keineswegs. Brüder und Schwestern, wir gehorchen Gottes Geboten aus Liebe zu ihm. Wenn wir uns bemühen, voll und ganz die Gnade zu verstehen, die Gott uns schenkt, werden wir umso mehr Gründe finden, unseren Vater im Himmel in aller Bescheidenheit und Dankbarkeit zu lieben und ihm zu gehorchen. Wenn wir den Weg des Jüngers einschlagen, werden wir geläutert und zu besseren Menschen. Es hilft uns, mehr wie Gott zu werden, und es führt uns zurück in seine Gegenwart. Der Geist des Herrn, unseres Gottes, bewirkt in uns eine mächtige Wandlung, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Unser Gehorsam gegenüber Gottes Geboten ist darum ein natürliches Ergebnis unserer endlosen Liebe und unserer Dankbarkeit für seine Güte. Diese Form echter Liebe und Dankbarkeit wird unsere Werke auf wunderbare Weise mit Gottes Gnade zusammenführen. Tugend wird immerfort unsere Gedanken zieren und unser Vertrauen wird in der Gegenwart Gottes stark werden. Liebe Brüder und Schwestern, treu nach dem Evangelium zu leben, ist keine Last. Es ist eine fröhliche Generalprobe, eine Vorbereitung auf die großartige Herrlichkeit der Ewigkeit, die wir einst ererben. Wir wollen unserem Vater im Himmel gehorchen, weil unser Geist sich dann mehr auf Geistiges einstimmt. Es eröffnen sich Aussichten, von denen wir nicht die leiseste Ahnung hatten. Licht und Erkenntnis erwarten uns, wenn wir den Willen des Vaters tun. Die Gnade ist eine Gabe Gottes. Und wenn wir den Wunsch haben, jedem Gebot Gottes zu gehorchen, strecken wir damit unsere sterbliche Hand aus, um diese heilige Gabe von unserem Vater im Himmel in Empfang zu nehmen. Der Prophet Nephi leistete einen wichtigen Beitrag zu unserem Verständnis der Gnade Gottes, als er sagte: Wir arbeiten eifrig, um unsere Kinder und auch unsere Brüder zu bewegen, dass sie an Christus glauben und sich mit Gott versöhnen lassen. Denn wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können. Ich frage mich freilich manchmal, ob wir die Worte nach allem, was wir tun können, nicht missverstehen. Uns muss klar sein, dass nach nicht dasselbe bedeutet wie wegen. Wir werden nicht wegen allem errettet, was wir tun können. Hat auch nur einer von uns alles getan, was er tun kann? Wartet Gott, bis wir jeden erdenklichen Aufwand betrieben haben, ehe er mit seiner erlösenden Gnade in unser Leben tritt? Viele Menschen verlässt der Mut, weil sie immer wieder scheitern. Sie wissen aus eigener Erfahrung, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Mit Nephi erheben sie ihre Stimme und rufen aus: Meine Seele ist bekümmert meiner Übeltaten wegen. Sicherlich wusste Nephi, dass die Gnade des Erretters es uns ermöglicht und uns befähigt, Sünde zu überwinden. Aus diesem Grund hat er ja so eifrig gearbeitet, um seine Kinder und seine Brüder zu bewegen, dass sie an Christus glauben und sich mit Gott versöhnen lassen. Das ist es, was wir tun können. Das ist unsere Aufgabe im Erdenleben. Wenn ich daran denke, was der Erretter für uns getan hat und was dann zu diesem ersten Ostersonntag führte, möchte ich meine Stimme erheben und dem allerhöchsten Gott und seinem Sohn Jesus Christus Loblieder singen. Die Pforten des Himmels sind geöffnet. Die Fenster des Himmels sind geöffnet. Heute und in alle Zeit steht Gottes Gnade jedermann offen, dessen Herz reuig und dessen Geist zerknirscht ist. Jesus Christus hat uns den Weg frei gemacht, damit wir auf Höhen emporsteigen können, die dem menschlichen Verstand unbegreiflich sind. Ich bete dafür, dass wir mit neuen Augen und einem neuen Herzen die ewige Bedeutung des Sühnopfers unseres Erlösers erkennen mögen. Ich bete dafür, dass wir Gott unsere Liebe zeigen und auch, wie dankbar wir für die grenzenlose Gnade sind, die Gott uns schenkt, indem wir seine Gebote halten und fröhlich als neue Menschen leben. Im heiligen Namen unseres Meisters und Erlösers, im Namen Jesu Christi. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir kommen mit großer Dankbarkeit vor dich und sagen dir Dank am Ende dieser Versammlung der Generalkonferenz. Wir danken dir für deinen Sohn, unseren Erretter und Erlöser. Und wir danken dir, dass wir dank ihm Hoffnung haben, dass wir dank ihm von unseren Sünden gereinigt werden und erneuert werden können. Wir danken dir für die Propheten und für die anderen führenden Beamten, die zu uns gesprochen haben. Segne uns mit größerem Glauben und hilf uns, treu und glaubenstreu zu sein und im Glauben voranzugehen und das umzusetzen, was wir gehört haben. Wir sind dir so dankbar für das, was wir gehört haben, für die Mitgliedschaft, die wir in deiner Kirche, an der wir uns erfreuen. Und wir sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Dies war eine Übertragung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.